Also ich finde immer so, das Motivierendste ist, wenn man sich nochmal bewusst macht, so wie ich es jetzt jahrelang gemacht habe, so hat es mich vielleicht davor geschützt, dass ich verletzt werde. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch überhaupt nichts gebracht und es hat jetzt im Grunde genommen dazu geführt, dass ich in der Paartherapie sitze. Also ich finde, das ist immer so das Totschlagargument, was wir auch zu unseren Klienten sagen, wenn die dann zu uns in die Psychiatrie kommen und fragen, ja, warum sollte ich mich denn verändern? Naja, so wie sie es immer gemacht haben, das hat dazu geführt, dass sie jetzt in der Psychiatrie sitzen. Also vielleicht wäre das auch das Argument, dass sie zumindest mal alternatives Verhalten ausprobieren. Also einfach mal versuchen, wie ist es denn, wenn ich eine Grenze setze. Wenn ich so mache wie immer, habe ich zwar nichts zu verlieren, aber ich habe auch nichts zu gewinnen. Und ich finde, das ist auch noch sowas, was zum Thema Veränderung ganz wichtig ist. Veränderung heißt ja im Grunde genommen auch immer, ich habe die Chance darauf, dass es sich verbessert.
So, und damit herzlich willkommen zum Podcast PS, ich liebe mich. Dein Podcast für mehr Selbstliebe in der Partnerschaft. Ich bin Philipp und heute habe ich mir ein bisschen Verstärkung geholt und gleich im Doppelpack. Heute sind bei mir zu Gast die liebe Christina und die Sophia, zwei Beziehungsexperten, mit denen ich über das Thema, wie du als Frau Grenzen setzen kannst, sprechen. Und die zwei sind wirklich Experten auf ihrem Gebiet, haben beide Psychologie studiert und geben uns heute einfach mal einen etwas tieferen Einblick, warum man eigentlich Grenzen setzen sollte und warum es so wichtig ist und wie man das auch in der Praxis umsetzen kann. Ja, hallo ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Genau, Sophia, willst du uns vielleicht gerade mal kurz erzählen, was ihr eigentlich so macht und genau, was du auch als Beziehungsexperte sozusagen machst?
Genau, erstmal muss ich dich einmal korrigieren, und zwar haben wir nicht beide Psychologie studiert, sondern Christina hat Psychologie studiert und ich habe Kunsttherapie studiert. Und wir haben uns kennengelernt auf der Arbeit in der Klinik, wo wir hauptsächlich mit Persönlichkeitsgestörten arbeiten. Und deswegen arbeiten wir beide schon langjährig mit Menschen, die eben sogar ganz offiziell die Diagnose Persönlichkeitsstörung haben. Und dabei ist uns aber aufgefallen, dass das, was die so gestört in Anführungszeichen macht, zum Teil ganz normale Dinge sind, die auch unsere Freunde beschäftigen, die viele Menschen beschäftigen. Und daher haben wir gesagt, das wollen wir auch weiter eine größere Masse tragen und haben einen Blog eröffnet, der sich Missverständnis nennt, wo wir eben mit solchen Beziehungsproblemen, zwischenmenschlichen Problemen ein bisschen aufräumen möchten und Tipps geben möchten, wie man damit umgehen kann. Ja, genau.
Ja, cool.
Christina?
Ja, generell lässt sich vielleicht auch noch zu dem Thema sagen, es gibt nicht die gestörte Persönlichkeit. Also man kann jetzt nicht sagen, der eine ist total gestört, der andere nicht. Generell gibt's im Grunde genommen gar keine normalen Persönlichkeiten. Es ist nur die Frage, wie viel von dem Ganzen habe ich? Also wie ist das Ausmaß? Wie viel Störungswert hat das? Von daher kann man auch davon ausgehen, dass jeder im persönlichen Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis definitiv Personen hat, die mehr oder weniger mit der Persönlichkeit auch so ihre persönlichen Eigenheiten mitbringen, sage ich mal. Von daher ist das ein breites Thema, was im Grunde genommen jeden von uns auch irgendwo betrifft.
Ja, ja. Also interessant, es geht auch gar nicht so, obwohl ihr Beziehungsexperten seid, geht es ja gar nicht so das Thema, hey, wie gehe ich denn mit Leuten mit einer Persönlichkeitsstörung in einer Beziehung um, sondern es geht auch ein bisschen weiter bei euch, oder? Dieses Thema Beziehungen umfasst jetzt nicht nur die, ich sag mal, die klassische Beziehung zwischen Mann und Frau, die Liebesbeziehung, oder?
Richtig. Also es geht, Beziehung heißt bei uns jegliche zwischenmenschliche Beziehung, die entsteht ja direkt mit jedem Menschen und nicht nur in einer Paarbeziehung.
Genau, also es betrifft im Grunde genommen, wie Sophia auch vorher schon gesagt hat, die Beziehung, die ich mit dem Arbeitskollegen habe, die Beziehung, die ich vielleicht mit der furchtbaren Schwiegermutter habe oder die Freunde, die ich im Freundeskreis habe, die sich ständig von jeglichen Arbeitgebern und von allen möglichen Leuten in ihrem Leben gemobbt fühlt. Also im Grunde genommen so die Beziehungen, die jeder Mensch mit seinem Umfeld pflegt.
Ja, okay. Finde ich mega spannend, weil dieses Thema, was wir uns heute ja auf die Fahne geschrieben haben, Grenzen setzen, ist ja tatsächlich auch etwas, was jetzt nicht nur in der klassischen Paarbeziehung irgendwie eine Rolle spielt, sondern auch auf der Arbeit sehr oft, ne? Oder in der Beziehung zur, du hast es eben so schön erwähnt, zur geliebten Schwiegermutter. ist es denn tatsächlich auch, ich sag mal, ein Thema, dieses Grenzen setzen und auf den Tisch hauen und seine Meinung sagen, was bei euren, ich sag mal, Klienten oft so ein Problemfall ist, dass man sich selbst sozusagen auch zurücknimmt sehr stark?
Absolut.
Meinst du jetzt zurücknehmen wir als Therapeutinnen oder die Leute, die betroffen sind?
Genau, eher so die Betroffenen, die zum Beispiel jetzt auf der Arbeit oder so das Klima beklagen, aber ich sag mal von ihrer Seite aus oder sich sehr schlecht behandeln lassen und von ihrer Seite aus aber nie wirklich auch gelernt haben, mal, wie gesagt, die Grenzen klar zu ziehen und sich selbst sozusagen auch das wert zu sein, mal eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, hey, bis hier und nicht weiter. Ob das eher so ein Problem ist, ja.
Also ich würde behaupten, wir haben tatsächlich mit so zwei Extrempositionen zu tun. Einerseits die Menschen, die wirklich ein ganz großes Selbstwertproblem haben und es nicht hinkriegen, Grenzen aufzuzeigen, die quasi ständig in ihren eigenen Grenzen überschritten werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch ganz viele Klienten, die Grenzen bei anderen überschreiten. Heißt Narzissten, heißt histrionische Menschen, die vielleicht eher so in die Richtung hysterische Drama-Queen gehen. Leute, die halt ständig übergriffig anderen gegenüber sind. Also das sind so die zwei Extremformen, würde ich sagen, mit denen wir am meisten zu tun haben.
Okay, interessant. Das ist natürlich auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ne? Dass es natürlich auch zu sehr in diese narzisstische Richtung gehen kann. Wenn man wenn man sozusagen gar keine Fehler sieht bei sich und nur die in den anderen das Böse sieht. Okay.
Also ich glaube, so das Klassische, an was man denkt, ist eben dieses kleine graue Mäuschen, was es nicht hinkriegt, sich zu behaupten. Mhm. Aber es gibt eben auch den absoluten Selbstdarsteller, der das ziemlich gut hinkriegt, der aber wieder das Problem hat, bei anderen keine Grenzen zu beachten.
Ja. Und so aus eurer Erfahrung, weil ihr meint, ihr habt sehr häufig mit diesen zwei Extremen zu tun, was fällt so eurem Gespür nach, wem fällt es eher leichter, sozusagen ein gesundes Verhältnis dazu aufzubauen, sozusagen die Grenzen zu setzen und zu respektieren? Also auf der einen Seite der Typ, der sie sonst nicht setzt, fällt es ihm leichter, sie ja nach einer gewissen Zeit oder nach der Therapie zu setzen? Oder fällt es, ist es immer individuell, ich weiß, oder fällt es aber tendenziell eher diesen Narzissten einfacher oder vielleicht auch gar nicht einfach, Grenzen zu respektieren, weil man es vielleicht auch nie so gelernt hat?
Also ich hätte jetzt tatsächlich auch das gesagt, was du gesagt hast, es ist immer individuell, das macht es natürlich jetzt auch für die Zuhörer super unbefriedigend. Tatsächlich ist es ja so, dass beide Gruppen von Personen dahinterliegend einen großen Selbstwertkonflikt haben, das ist so die große Gemeinsamkeit. Ich hätte allerdings gesagt, wenn du mich jetzt auf eine Antwort festnageln würdest, dann würde ich mich tatsächlich für die entscheiden, die eher so Typ kleines graues Mäuschen sind, weil die lassen sich eher Sachen sagen. Also die haben auch eher ein Problembewusstsein und auch ein Gespür dafür, ich kann was nicht gut und ich brauche Hilfe und zeig mir sozusagen, wo es hingeht. Und die Narzissten, da fängt es ja schon an, dass sie ein Problem weit von sich weisen und überhaupt nichts davon hören wollen, dass sie vielleicht was nicht richtig machen. Deswegen glaube ich so, die Tür ist eher auf bei der anderen Gruppe.
Ja, macht irgendwie auch Sinn. So. Ich meine, der Narzisst in seinem festgefahrenen Weltbild ist dann natürlich weniger offen für.
Die Krux dabei ist ja auch noch, dass keiner nur seine Grenzen übergangen werden oder nur selbst Grenzen überschreitet, sondern in der Regel ja auch immer beides vorkommt. Also auch der Narzisst wird merken, wenn bei ihm Grenzen überschritten werden, obwohl er selbst sehr gut darin ist.
Mhm. Interessant. Es soll jetzt aber mal heute im Podcast sozusagen, auch wenn ihr sozusagen viel weiter blicken könnt, soll es sozusagen nur in Anführungszeichen um diese Paarbeziehung gehen und wie man es eben, ich sag mal, in der klassischen Beziehung, Mann-Frau, wie man es da schafft, eben vor allem als Frau, ich sag mal, auf eine sympathische Art und Weise auch Grenzen zu setzen. weil ich bekomme sehr oft mit, also sowohl von männlicher als auch von weiblicher Seite, dass viele Leute wirklich Angst haben, wirklich mal den Mund aufzumachen, weil es heißt, oh, damit könnte ich ihn ja irgendwie vertreiben oder es könnte irgendwie Streit, Stress entstehen oder vielleicht sogar eine Trennung daraus resultieren, wenn man nur noch sozusagen die Meckerliese ist. Und jetzt wäre mal meine Frage an euch, weil ihr euch auch besser da natürlich reinversetzen könnt. Was glaubt ihr denn noch zusätzlich ist vor allem, warum es jungen Frauen oft schwerfällt, sozusagen, ja, aus diesem grauen Mäuschen hier rauszukommen und wirklich mal den Mund aufzumachen? Gibt es da vielleicht auch Befürchtungen, irgendwelche Ängste oder auch tiefer sitzende Ängste, die da mitspielen?
Also ich glaube, es geht ganz viel oder auch hauptsächlich in die Richtung, die du schon angesprochen hast, so diese Angst, verlassen zu werden, vielleicht aber auch die Angst, zu anstrengend zu sein, zu dominant zu sein, vielleicht zu egoistisch zu wirken und auch so das Gefühl, wenn ich Nein sage, dann könnte ich mich unbeliebt machen, man will um jeden Preis gefallen. Das sind, glaube ich, so die Hauptgründe, die dahinter stecken. Man will nicht die Spielverderberin sein, man will nicht als Zicke rüberkommen, die Meckerliese, wie du es eben genannt hast.
Ja, und ich sag mal, das sind ja alles so Glaubenssätze und man denkt ja, hey, wenn ich jetzt mich so und so verhalte, dann mag der andere mich bestimmt nicht mehr. Aber es könnte ja das und das eintreten und das hält ja viele wirklich davon ab, auch mal das überhaupt zu probieren. Seht ihr da auch sozusagen konkrete Folgen drin oder was kann denn sozusagen sich auch in der, um mal kurz dieses Thema Psyche anzuschneiden, was kann sich denn auch in der Psyche tun, wenn man wirklich in einer Beziehung niemals sozusagen den Mund mal aufmacht und eine Grenze setzt, sondern wenn man wirklich über Jahre hinweg auch immer wieder alles in sich hineinfrisst, was kann da passieren, was hat das für Auswirkungen?
Na, vor allem wird ja dann immer wieder das Gleiche erlebt, also es wird immer wieder erlebt, wie meine Grenzen überschritten werden, wenn ich keine Gesetze, also innerlich habe ich die wahrscheinlich trotzdem, und nehme dann wahr, dass die überschritten oder übergangen werden. Aber wenn ich sie nie äußere, wird das immer wieder passieren. Das heißt, ich werde immer wieder das gleiche Erlebnis machen und damit wird sich dann mein Glaubenssatz vermutlich auch noch verfestigen und sagen, ja, stimmt, habe ich immer wieder recht gehabt.
Mhm. Ja.
Genau wie Sophia gesagt hat, letztlich ist es ja so, dass diese Glaubenssätze vermutlich daraus entstanden sind, dass ich auch oft die Erfahrung machen musste, sei es mit Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen, dass meine Grenzen ständig überschritten werden und die keiner beachtet. Und wie Sophia gesagt hat, das wird sich im Grunde genommen ständig wiederholen, wenn ich es nicht hinkriege, gegenüber meinem Partner Grenzen zu setzen. Letztlich werde ich mich dann minderwertig fühlen, ich werde unzufrieden sein, ich werde unsicher sein. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass meine Bedürfnisse missachtet werden, dass ich ständig übergangen werde.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wenn es, wie gesagt, dann wie hast du es eben ausgedrückt, Sophia, dann verstärkt sich dieser Glaubenssatz, auch verhärtet sich halt nochmal.
Genau.
Und irgendwann wird aus dieser, weiß ich nicht, aus dieser Idee, aus dieser kleinen Befürchtung ist ein unumstößlicher Glauben geworden, der sich dann verfestigt hat. Ist auf jeden Fall schon ein Riesenproblem, denke ich, wenn es dann schon so ein fester Glaubenssatz geworden ist. Und habt ihr denn bei euch vielleicht auch schon mal in der Therapie sozusagen jemanden gehabt, der schon diesen festen Glaubenssatz hatte und seit Jahren auch hat, hey, ich kann doch eh nichts sagen, ich fühle mich doch irgendwie machtlos, aber es hat ja auch gar keinen Sinn, mich da irgendwie noch aufzubäumen gegen meinen Partner?
Ja, das kommt sehr häufig vor. Also gerade, du hattest ja am Anfang gesagt, dass viele junge Frauen auf dich zukommen und sagen, wie mache ich das? Und da war in meinem Kopf dann auch schon, ach so, wieso eigentlich gerade junge Frauen? Weil wir erleben, glaube ich, schon eher ältere Frauen, die damit Probleme haben. Aber das kommt dann genau daher, dass die schon viel länger diese Erfahrung machen und dieser Glaubenssatz schon viel verfestigter ist und es dadurch schwieriger ist, den auch nochmal zu ändern. Also eigentlich liegt ja auch eine Chance darin, dann jung zu sein, um dann auch eher nochmal was dran zu verändern und neue Erfahrungen zu machen. Also ich denke, in unserer Praxis erleben wir das schon oft, dass es sehr schwer fällt, da überhaupt nochmal anders zu denken, sich das anders vorzustellen, zu sagen, oh, ich kann da wirklich nochmal was ändern, es lohnt sich, das zu versuchen. Und oft liegt die meiste Arbeit darin, denjenigen dazu zu motivieren, dass er überhaupt sich traut, eine andere Erfahrung zu machen.
Es ist auch ganz interessant, wenn man sich die Leute mal anguckt und mit denen so über ihre vergangenen Beziehungen spricht, dann sind da ganz viele Frauen, die berichten von 4, 5, 6 Beziehungen. In der einen wurden sie sexuell missbraucht, in der anderen wurden sie erpresst, dann wieder wurden sie betrogen, wo man sich dann so als Laie auch fragen würde, okay, was ist mit denen schiefgegangen, dass die sich ständig falsche Männer suchen und irgendwo überhaupt kein Gespür dafür zu haben scheinen, dass die immer an den Falschen geraten. Aber es sind eben genau diese Glaubenssätze, die dazu führen, dass die sich immer wieder die gleiche Kategorie Mann suchen. Mhm.
Ja, kommt mir bekannt vor. Und wir werden gleich auch mal, oder ihr werdet gleich auf jeden Fall mal ein paar, ja, vielleicht müssen wir was dazu sagen, was man sozusagen da auch machen kann. Also du hast, Sophia, du hast es ja eben schon kurz angesprochen, dass im Prinzip dieser Schritt zu Mut auch mal, wie gesagt, eine andere Sichtweise in sein Leben aufzunehmen, dass das im Prinzip schon wichtig ist. Aber vielleicht noch kurz davor, was sagt ihr sozusagen zu dem Argument, dass viele Menschen sich auch sagen, hey, ich will ja auch nicht zu egoistisch sein, ich will mich ja nicht zu sehr in den Vordergrund rücken. Ist es denn wirklich so, dass man, wenn man selbst sozusagen auf seine Bedürfnisse achtet und auf seine und sozusagen auch seine Grenzen beachtet und die durchsetzt, ist es denn wirklich egoistisch?
Ja. Ich merke, wir warten auf uns gegenseitig.
Ja, kein Problem.
Naja, da ist ja die Frage, was ist egoistisch? Mein erster Gedanke war eben, wenn ich es nicht selber tue, wer tut es dann? Genau, also es braucht ja auch ein gewisses Maß an, wenn man will, wenn man es so nennen will, Egoismus. Mhm. Oder man kann es auch anders nennen und sagen, ne, Selbstachtung oder dass ich schon nach mir gucke und nach meinen Bedürfnissen gucke, damit die nicht untergehen. Also ich kann ja von niemandem verlangen, dass er nach meinen Bedürfnissen guckt, wenn ich selbst nicht in der Lage dazu bin.
Mhm. Ja.
Ich finde auch, egoistisch ist immer so ein total negativ besetztes Wort. Also nur weil ich eine Grenze stecke, heißt das ja nicht, dass das automatisch für mich positive Folgen hat und für meinen Partner negative. Weil das ist so das, was für mich immer mit egoistisch zusammenhängt. Ich bin die, die davon profitiert und der andere geht irgendwo unter oder muss hinten anstehen. Aber das ist ja genau das, was man eigentlich nicht denken sollte.
Mhm. Oh, sehr guter Punkt auf jeden Fall. So sollte man sich auch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Dass Egoismus ja tatsächlich nicht immer nur dieses Ego-mäßige sein muss, sondern dass das ja eben auch sozusagen nicht unbedingt negative Folgen für den anderen hat, ne? Auf jeden Fall interessant.
Genau, letztlich ist es ja mein Bedürfnis und meine Sichtweise, meine Perspektive, das, was sich für mich gut anfühlt. Und dann heißt das ja nicht automatisch, dass sich das für den anderen schlecht anfühlt. Es geht halt drum, wenn wir auch gleich dazu kommen, was sollte ich denn tun oder wie kann es denn aussehen, wenn man eine Grenze setzt. Es geht ja auch drum, miteinander abzugleichen, wie fühlt sich's für uns beide gut an.
Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie fühlt es sich halt für beide an? Und ich, ja, also ich frage auch wegen dem Egoismus so, weil sehr oft diese Befürchtung kommt, hey, dann handle ich doch zu egoistisch und eine Beziehung, da sollen sich doch beide wohlfühlen. Und also, ne, lustigerweise dieses Paradoxon. Ich will, dass mein Partner und ich mich wohlfühlen, aber dann gehe ich sozusagen auch oft Kompromisse ein, die mir nicht gut tun, zum Wohle der Beziehung.
Das Interessante ist ja, genau wie Sophia eben gesagt hat, es geht ja gar nicht darum, dass man egoistisch handelt, sondern die meisten Leute sprechen es ja nicht mal an und wissen damit gar nicht, ob sie egoistisch wären. Da liegt ja schon der Hund begraben.
Ja. Und also ich finde es ganz interessant, was ihr sagt. Und das sind natürlich auch ganz viele neue Denkansätze, die man so hat, weil, ne, du hast schon gemeint, was natürlich auch stimmt, Egoismus ist halt so per se ein eher negativ besetztes Wort, wie aggressiv oder so. Und dass man da vielleicht mal ein ganz anderes Verhältnis zu aufbauen sollte und überhaupt das mal ansprechen sollte. Dann lass uns jetzt einfach mal ganz kurz dazu kommen. Wenn ihr jetzt sozusagen, ihr habt jetzt so einen Extremfall bei euch, ja, vielleicht keine junge Frau, sondern schon ein bisschen älter, die schon ihre Erfahrung gemacht hat und, ich sag mal, sehr negative Erfahrung gemacht hat. Wie schafft man es denn jetzt, wenn man schon so in diesem Verhaltensmuster ein bisschen drin ist? Ich bin machtlos, es macht eh keinen Sinn, was ich sage. Wie schafft man es denn da tatsächlich, Dinge, die einen schon länger beschäftigen, die man auch ansprechen wollte, auch anzusprechen und eine Grenze zu setzen?
Also ich würde generell immer mit kleinen Sachen anfangen. Das ist auch das, was ich den Patienten rate, wenn die so ein Vertrauensproblem haben oder wenn die die Sorge haben, die könnten dann den Partner oder ihr Gegenüber damit verletzen oder sich unbeliebt machen, dann fang doch erstmal mit irgendwelchen Kleinigkeiten an, wo du dich sozusagen ausprobierst und vortastest. Also vielleicht jetzt nicht die riesengroße Grenze setzen, sondern irgendwas Kleines, wo man so 5% aus seiner Komfortzone rausgeht, was einen schon Überwindung kostet, aber jetzt nicht unbedingt der riesige Schritt ist, den man gar nicht ausgesprochen kriegt.
Cool, also guter Tipp auf jeden Fall. Nicht dieses, ey, ich muss gerade irgendwie die ganze Beziehung auf den Kopf stellen, sondern so kleinere Sachen. Hättest du da vielleicht so zwei, drei Beispiele, für was zum Beispiel so kleinere Sachen sind, die auch weniger Überwindung kosten?
Ja, also zum Beispiel jemand, der so das Gefühl hat, mein Partner engt mich ein und ich müsste eigentlich die Grenze setzen, ich will den weniger sehen, anstatt dann die riesengroße Grenze zu setzen, den Hammer auszupacken und zu sagen, wir sollten eine Beziehungspause machen, könnte man ja auch mal mit einem kleinen Paket anfangen und sagen, wir sollten uns dieses eine Wochenende vielleicht mal nicht sehen.
Guter Tipp auf jeden Fall für alle, die jetzt vielleicht an diesem Punkt stehen. Nicht immer all in gehen, so alles oder nichts, sondern im Kleinen anfangen.
Genau. Genau, vielleicht hat Sophia ja auch noch einen Tipp.
Ja, ich habe auf alle Fälle an genau das Gleiche gedacht wie Christina. Mit klein anfangen, vielleicht sogar Grenzen setzen üben bei Menschen, wo man direkt das Gefühl hat, da fällt es mir leichter. Also wenn man merkt, mit dem Partner fällt es mir schwer, die Grenzen zu setzen. Vielleicht sogar bei jemand anderem anfangen zu üben, weil vermutlich funktioniert es da auch nicht lupenrein. und dann vielleicht bei einer Freundin, die zu oft anruft und da schon mal eine Grenze setzen und sagen, ich möchte weniger telefonieren. Und dann klappt das dann vielleicht mit dem Partner auch besser, um da dann wiederum klein anzufangen. Also immer klein, klein.
Ich sage jetzt auch noch das, was die meisten unserer Patienten nicht hören wollen. Aber was sich auch echt immer super eignet, ist, wenn man zum Beispiel mit einer Vertrauensperson ein Rollenspiel macht. Also nicht direkt beim Partner anfängt, sondern es vielleicht einfach mal mit einer Freundin übt. Weil wenn ich es schon mal ausgesprochen und jemand gegenüber gesagt habe, dann fällt es mir in der Situation auch leichter, die entsprechenden Worte zu finden.
Richtig.
Jetzt kommt mir direkt eins in den Sinne, wenn es darum geht, man hat jetzt, keine Ahnung, 10, 15 Jahre hat man sich nie so verhalten, man hat vielleicht denselben Partner oder auch nicht und auf einmal kommt man zu euch zum Beispiel in die Therapie und es macht Klick und man denkt sich, hey, ich nehme jetzt zum Beispiel mal ein Wochenende frei. Und der Partner reagiert natürlich, darauf natürlich total perplex und denkt sich, was ist jetzt los, was ist jetzt mit meiner Freundin los, die war doch nie so, dass sie sich zum Beispiel selbst diesen Freiraum genommen hat. Und es kann ja auch sein, dass sozusagen eine negative Rückmeldung vom Partner kommt oder diese Rückmeldung auch, die Frau jetzt in dem Falle sehr stark verunsichert. Wie geht man sozusagen mit diesem negativen Feedback um? Und wie schafft man es dann sozusagen trotzdem weiter zu wachsen und weiter seinem Ideal treu zu bleiben, dass man jetzt Grenzen setzen will?
Absolut, ich glaube, das ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und was da wichtig ist, ist dabei auch die Perspektive des anderen weiterhin im Gedächtnis zu haben, dass es auch wirklich eine Umstellung ist und dass das auch überraschend für das Gegenüber kommt oder für den Partner in dem Fall. Und da auch Verständnis für den haben, dass der vielleicht erstmal überrascht oder auch überfordert ist mit dieser Veränderung.
Das ist natürlich jetzt sehr wohlwollend ausgedrückt, sage ich mal. Vielleicht kam das auch nicht so richtig rüber. Ich glaube eher, dass viele Partner, also ich will jetzt nicht einen Teufel an die Wand malen, aber ich denke, dass vielen das auch nicht so gefällt, wenn der andere sich so verändert.
Na, man muss natürlich sagen, es ist bequemer für den Partner, ne? Also wenn die betroffene Person im Grunde genommen ständig das macht, was ich eigentlich möchte und nach meiner Pfeife tanzt, natürlich werde ich das erstmal doof finden, wenn es dann auf einmal anders ist. Also ich glaube, das ist das, was du meintest, ne?
Genau. Ja, also ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass es öfter so ist, dass die Männer sich dann weniger verändern wollen und die Frauen öfter diese grauen Mäuschen sind, die sich eben zurücknehmen. Und dann, wenn die Frau mal diesen Switch umlegt oder sagt, hey, ich hau jetzt auch mal auf den Tisch, dass dann die Männer sozusagen, auch aus meiner Erfahrung weiß ich das, zumindest bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, dass die Männer dann eher so ein bisschen kriegsgrämig sind, so, oh, was will sie denn jetzt? Was ist denn da jetzt los?
Ja, dann kommt ja auch gerne das Argument, du hast es ja die ganzen Jahre auch nicht vorher gesagt. Was ist denn, wieso denn jetzt, ne?
genau an diesem Punkt ist sozusagen auch Potenzial und Wachstum für die Beziehung da, dass auch zum Beispiel der Mann merkt, okay, das ist jetzt sozusagen keine Frau, die ich so, die alles mit sich machen lässt, die ich behandeln kann wie sonst was, sondern die auch was von sich hält, die auch sozusagen ihre Grenzen setzen kann, die auch sich selbst ernst und wichtig nimmt. Und ich finde, da ist ganz viel Potenzial auch für die Beziehung da, wenn man denn sozusagen auch motiviert ist, was in die Beziehung zu investieren. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber macht es aus dieser Sicht dann auch sozusagen, ich sag mal, auch rein logisch Sinn, diese Grenzen zu setzen, um auch in der Beziehung weiter voranzukommen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil letztlich ist es doch auch so, wir haben ja eben über die Folgen gesprochen, die damit zusammenhängen. Letztlich kann so eine Beziehung im Grunde genommen ja auch super langweilig werden. Mhm. Also die eine Person, die ständig es dem anderen recht macht, das kann ja auch bedeuten, dass für den Mann, wenn wir das jetzt so machen, graues Mäuschen und der starke Mann, wenn wir dieses Klischee einfach mal bedienen, dass der Mann das irgendwann auch super langweilig findet und im Grunde genommen keinen Bock mehr auf die Frau hat. Dann kann in so einer Veränderung im Grunde genommen ja auch die Chance liegen, dass die Partnerin auf einmal wieder viel attraktiver wird, wenn man sich denn erstmal dran gewöhnt hat und man plötzlich auch das Gefühl hat, da hat man jetzt endlich jemanden auf Augenhöhe. Und ich habe eben auch noch gedacht zu deiner Frage, letztlich heißt es, wenn einer sich verändert, ja eigentlich auch immer eine Veränderung für beide Seiten, weil der eine verändert sich, setzt plötzlich Grenzen und der andere muss im Grunde genommen auch damit klarkommen und tolerieren, dass von der Partnerin vielleicht auf einmal auch Widerworte kommen. Und ich glaube, bei dem grauen Mäuschen, das sich verändert, da geht's halt auch ganz viel drum, auszuhalten, dass der Partner vielleicht unzufrieden ist. Weil das ist auch so eine Erfahrung, die wir in der Arbeit immer wieder machen, dass es den Leuten eben ganz, ganz schwer fällt, so negative Gefühlszustände und Unsicherheit auszuhalten. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke. Und ich glaube, das ist was, was eben auch noch dazugehört. Nicht nur die Veränderung an sich, sondern auch aushalten, dass es vielleicht sich für eine gewisse Zeit lang auch nicht so cool anfühlt.
Mhm. Ja. Und habt ihr da, also ich frage immer nach Tipps und so, aber habt ihr da vielleicht auch jetzt jemanden, der genau sich in so einer Situation befindet oder vielleicht auch schon öfter probiert hat, ne, eben Grenzen gesetzt hat und dann wieder in diesen Zustand kam, diesen Schmerz auch und dass er es nicht ausgehalten hat. Habt ihr da vielleicht noch irgendwie irgendeine Idee, was so jemand in so einer Situation helfen kann? Vielleicht auch so in Hinblick auf die komplette Beziehung und auf die Nachhaltigkeit der Beziehung, dass es sozusagen auch, ich sag mal, Sinn macht und gesund ist, durch diesen Schmerz auch zu gehen?
Ich habe noch was anderes.
Ja, hau raus.
bevor es darum geht, durch den Schmerz zu gehen, sitze die ganze Zeit noch so auf diesem, wie gehe ich denn mit dieser Veränderung um? Und wie Christina eben auch sagt, es ist ja dann auch eine Veränderung in der Beziehung und nicht nur für den Einzelnen. Wie gehe ich damit um? Und wie gehe ich auch damit um, dass es vorher anders war? Also ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dass die Frau vielleicht auch relativ vorwurfsvoll dann an diese Veränderung rangeht und sagt, jetzt sag ich endlich mal und eventuell kommt es dann beim Partner so an wie als Vorwurf und oh, ich habe die ganze Zeit was falsch gemacht. Und da, denke ich, steckt eine Gefahr drin, dass man damit dann eine Beziehung auch sehr belasten kann, wenn ich es so gestalte. Also wirklich zu gucken, dass man es gemeinsam angeht und als gemeinsame Aufgabe angeht und der Fehler nicht beim anderen gesucht wird. Also du bist es schuld, dass ich die ganze Zeit jetzt meine Grenzen nicht gesetzt habe, sondern da immer noch die Eigenverantwortlichkeit genommen wird und gesagt wird, das habe ich falsch gemacht, aber wir können jetzt zusammen gucken, dass wir es anders machen. Weil da war ich die ganze Zeit so, ne, wie kommt das denn dann beim Gegenüber an, wenn ich dann sage so, ne? Mhm. Meine Grenzen wurden ja nie gehört. Vielleicht sagt die Frau dann auch, du hast ja meine Grenzen nie wahrgenommen. Dabei geht es darum, dass sie selbst nicht gesetzt hat.
Ja, also ja, mega wichtiger Punkt, finde ich. Diese Eigenverantwortung und diese, also wirklich Verantwortung, dass man die Verantwortung für sich und sein Handeln und sein Leben und auch zum Teil für sein Beziehungsglück ein bisschen selbst wieder in die Hand nimmt und nicht immer alles vom anderen abhängig macht.
Und ich denke, da liegt dann auch das Potenzial darin, dass die Beziehung wachsen kann, wie du eben sagtest, ne? Wenn man das als gemeinsame Aufgabe angeht.
Ja. Und jetzt vielleicht nochmal, weil es auch so, ich sag mal, viel um viel auch um den Partner ging und man ist ja meistens in einer Beziehung und mag sich ja grundsätzlich und will daran arbeiten. Ihr meintet ja eben auch, dass man sozusagen als Veränderte sozusagen Verständnis haben sollte für den Partner, dass er jetzt eben von neue Situation gestellt wird. Von einer Situation, die er vielleicht jahrzehntelang nicht erlebt hat mit seiner Frau, dass sie auf einmal da ja so ein bisschen aus sich rauskommt. Habt ihr vielleicht Tipps für jetzt auch einige, in dem Fall Männer, die jetzt vielleicht auch merken, hey, meine Frau ist da so und so und ich spüre auch vielleicht so eine Unsicherheit bei mir, weil es jetzt, ne, weil sie sich komplett neu verhält. Wie kann ich denn damit auch ein bisschen relaxter umgehen oder da selbst mir so ein bisschen Druck rausnehmen als Partner, der jetzt sozusagen die Veränderung bei seiner Partnerin spürt?
Na, ich würde sagen, einfach mal offen bleiben und schauen, was draus wird. Man kann ja nicht immer per se davon ausgehen, dass da eine negative Veränderung ansteht, sondern vielleicht, mal ganz unvoreingenommen rangehen und schauen, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt.
Ja, also einfach so eine unvoreingenommene Offenheit, dass man schaut, okay, wohin führt's auch? Ich meine, Veränderung ist ja per se eigentlich immer was Gutes, wenn man denn mit dem Status quo unzufrieden war.
Ne? Genau.
Ja. Mhm. Okay, cool. Ja, schön. Ich finde mega hilfreiche Tipps, die ihr hier rausgehauen habt, zum Thema Grenzen setzen. Vor allem, wie gesagt, der erste ist mir jetzt in Gedanken geblieben, dass man eben im Kleinen anfängt und nicht sozusagen, ne, denkt, man müsste jetzt alles auf den Kopf stellen, sondern ein bisschen schaut, okay, wo fängt's an, wo fängt's auch bei mir an und wie kann ich sozusagen das auch behutsam mir gegenüber, also achtsam mit mir umgehen und auch meinem Partner gegenüber, dass wir eben diesen Prozess auch gemeinsam durchstehen. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man sozusagen in der Beziehung jetzt nicht nur den Ego-Trip macht, auch wenn Veränderung immer selbst bei einem anfängt, sondern dass man ja beide Seiten da irgendwie ein bisschen mit im Bilde hat.
Richtig, den anderen sozusagen mitnehmen.
Und ich finde das immer so spannend, weil auf der einen Seite finde ich das mega wichtig, dass Veränderungen halt von einem selbst kommen und dass man jetzt sozusagen nicht in eine Paartherapie geht und sagt, wir müssen uns unbedingt beide verändern und du musst dich verändern, sondern es fängt ja vieles bei einem selbst an. Aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch wichtig, wenn man sich denn mag und wenn man wirklich eine Beziehung hat mit Substanz, dass man ja auch, ich sag mal, den Partner gar nicht so schlecht machen muss, weil ich finde, wir wollen uns doch schon verändern, wenn wir merken, es tut uns beiden gut. Oder wie ist da eure Erfahrung?
Also zum Stichwort Veränderung ist mir noch eins im Kopf, weil du hattest auch eben die Frage gestellt, wie kann man sich denn damit motivieren, da auch am Ball zu bleiben, auch wenn man das Gefühl hat, der Partner ist gerade unzufrieden. Mhm. Also ich finde immer so, das Motivierendste ist, wenn man sich nochmal bewusst macht, so wie ich es jetzt jahrelang gemacht habe, so hat es mich vielleicht davor geschützt, dass ich verletzt werde. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch überhaupt nichts gebracht und es hat jetzt im Grunde genommen dazu geführt, dass ich in der Paartherapie sitze. Also ich finde, das ist immer so das Totschlagargument, was wir auch zu unseren Klienten sagen, wenn die dann zu uns in die Psychiatrie kommen und fragen, ja, warum sollte ich mich denn verändern? Naja, so wie sie es immer gemacht haben, das hat dazu geführt, dass sie jetzt in der Psychiatrie sitzen. Also vielleicht wäre das auch das Argument, dass sie zumindest mal alternatives Verhalten ausprobieren. Also einfach mal versuchen, wie ist es denn, wenn ich eine Grenze setze? Wenn ich so mache wie immer, habe ich zwar nichts zu verlieren, aber ich habe auch nichts zu gewinnen. Und ich finde, das ist auch noch sowas, was zum Thema Veränderung ganz wichtig ist. Veränderung heißt ja im Grunde genommen auch immer, ich habe die Chance darauf, dass es sich verbessert. Genau wie du gesagt hast eben.
Ja, das ist immer so. Ich finde, die Frage ist wirklich, das kann so ein Gamechanger sein. Und macht ja auch total Sinn, weißt du? Also, wenn ich immer das mache wie bisher, habe ich immer dieselben Resultate bekommen. Deswegen ist es doch einfach mal, ich sag mal, interessant, was anderes zu probieren. Ich meine, was kann passieren schlimmstenfalls?
Genau.
Also, ich sag mal so, im schlimmsten Fall kann es besser werden. Also,
hört sich gut an.
Ja. Jetzt habe ich vielleicht noch so eine kleine persönliche Frage an euch. Wie ist es denn euch zum Beispiel jetzt, ihr seid zwar auf dem Thema schon sehr gut bewandert, kennt euch da aus und könnt vielleicht manche Sachen noch distanzierter betrachten. Wie schwer oder was fällt euch denn noch heutzutage schwer, eine Grenze zu setzen? Und was sind so Themen, die euch vielleicht in der Vergangenheit oft schwer fielen anzusprechen, die ihr aber jetzt sozusagen in den Griff bekommen habt?
Ich würde da tatsächlich den Ball an Sophia geben, weil Sophia das perfekte Beispiel am Start hat.
Also ich habe auch geguckt, wo ist es persönlich bei mir vielleicht so mal so war und habe auch geguckt, wo ich das von Freundinnen oft mitbekomme, wo fällt es Frauen schwer, eine Grenze zu setzen und typisches Beispiel, was mir eingefallen ist, ist erstes Date und es geht um einen Kuss oder eventuell sogar Sex beim ersten Date. Und ich möchte das eigentlich noch gar nicht, habe aber das Gefühl, mein Gegenüber forciert das sehr. Wie setze ich da ordentlich die Grenze? Das ist so eine Frage, die ich glaube ich auch gerade als junge Frau oder gerade junge Frauen beschäftigt. Und da hilft es, oder hat es mir definitiv geholfen, A, älter zu werden.
Okay.
Einfach mehr Erfahrungen zu machen, also sich da auch auszuprobieren. Ne? Auszuprobieren, wie ist es, wenn ich eine Grenze setze? Dann festzustellen, dass derjenige vielleicht nicht sofort wegrennt und sagt, ah ja, nee, dann nicht. Sondern das absolut verstehen kann, wenn man es denn ordentlich begründet und auch ne, die Grenze eben nicht hart setzt, sondern also im Sinne von, hör sofort auf und geh, oder sondern es bespricht und sagt, ne, das und das möchte ich und das möchte ich heute nicht, oder können wir dann verschieben und es nicht als Vorwurf ansprechen auch vielleicht. Also oft geht es ja dann so, dass eine Grenze schon überschritten wurde, dass man erst im Nachhinein merkt, oh, es ging mir jetzt doch zu schnell oder ne, jetzt haben wir uns doch geküsst, hatte ich aber gar nicht vor. Dass man es aber dann trotzdem anspricht beim nächsten Mal und es nicht als Vorwurf formuliert, sondern es einfach im Nachhinein auch nochmal deutlich macht. So, da habe ich selbst bei mir gemerkt, dass eine Grenze überschritten wurde. Genau.
Ja, ich hatte gerade noch was im Kopf, aber mir ist es gerade wieder entwichen. willst du den Ball nochmal weitergeben?
Gerne.
Ja, also es ist jetzt kein Beispiel aus einer Paarbeziehung, aber ich glaube auch ein Beispiel, was vielleicht viele aus der eigenen Erfahrung kennen, ist, wenn man am Arbeitsplatz vom Chef ständig mit Arbeit zugeknallt wird, die Akten stapeln sich am Schreibtisch, uns wird immer gefragt, kannst du mal noch, ich hätte hier noch was. Und es fällt eben schwer, da auch eine Grenze zu ziehen, weil man Sorge hat, dann ist man nachher ja die Faule oder man kriegt keine Verantwortung mehr übertragen. Ich denke, das ist auch ein Beispiel, was vermutlich viele von den Zuhörern kennen. Und gerade so als Berufsanfänger oder als junger Mensch ist es, glaube ich, noch schwieriger, wenn man sozusagen im Beruf sich noch keine Stellung erarbeitet hat, sich dann auch abzugrenzen und zu sagen, nee, ich habe aber keine Zeit, mache ich nicht. Und das ist auch sowas, wie Sophia sagt, da muss man vermutlich schon ja einfach mal ein paar Jahre Erfahrung gesammelt haben. Ich finde es aber auch nie verkehrt, es einfach mal auszuprobieren. Also auch wenn das super ja simpel klingt und vielleicht auch zu einfach, aber ja, im Grunde genommen kann man es auch so als Experiment ansehen oder als Spiel betrachten, einfach mal neugierig rangehen und offen dafür sein, was passiert denn, wenn?
Mhm. Ah, mega cool. Also direkt sind mir jetzt zwei Dinge in den Kopf gekommen. Erstmal, was jetzt eben auch, was ich bei Sophia irgendwie hatte, was aber auch natürlich zur Arbeit noch besser passt. Man will natürlich auch oft an den anderen Menschen irgendwie gefallen und will natürlich auch nicht anecken. Also bei der Arbeit sowieso, keine Ahnung, wenn man neu ist oder so, und beim Date ist es ja auch oft so, dass man jetzt niemanden, ne, Sophia, du hast schon gemeint, nicht so einen harten Schnitt machen, nicht irgendwie sagt, geh weg, kein Bock mehr auf dich, sondern dass man ja das schon, ich sag mal, irgendwie auch verträglich formulieren sollte. Aber oft ist es ja wirklich so, dass wir den anderen, dass wir uns auch Gedanken machen, hey, was hält denn der andere dann vielleicht von mir? Was hält denn der Chef von mir, wenn ich jetzt sage, nein, ich will keine Arbeit mehr haben? Was hält der andere von mir, wenn ich ihn jetzt in Anführungszeichen abweise, wenn er mich küssen will und ich drehe mich weg oder ich sag, es ist noch nicht so weit? Und da finde ich es irgendwie auch mega wichtig, dass man auch so wieder den Fokus auf sich rückt und sagt, hey, wie geht es denn mir damit, wenn ich mir sozusagen mich übergangen fühle? Also wenn der Chef mich weiter so, sagen wir mal, ausnutzt oder wenn ich weiterhin bei den Dates mich nur nach dem anderen richte und nicht selbst zum Zug komme. Und eine andere Sache ist mit dem Alter, das habt ihr beide jetzt genannt, so natürlich kriegt man mit zunehmendem Alter mehr Selbstvertrauen und weiß halt, was man will und was man nicht will und was für Grenzen oder wie man vielleicht auch die Grenzen einigermaßen sympathisch setzt und auch weiß, dass es oder keine Ahnung, was heißt sympathisch setzt, dass man Grenzen setzen kann, ohne sich auch so einen riesen Kopf zu machen. Aber glaubt ihr nicht, es gibt der Weg durch die Praxis oder durch das Ausprobieren? Das habt ihr eben auch schon gesagt, einfach durch dieses Probieren, was soll schon passieren? Glaubt ihr nicht, ist das vor allem auch für junge Menschen einfach attraktiver? Weil ich höre das auch oft so in Bezug auf Eifersucht oder auf andere Sachen. So, ja, in dem Alter kriegst du dazu einen guten Bezug und so. Das Alter regelt schon. Ich glaube, das ist eher so die Motivation und auch manchmal dieser Pain ist, den wir haben, der für Veränderungen sorgt. unabhängig vom Alter, auch wenn das Alter immer eine Rolle spielt.
Klar, also das Alter Älterwerden an sich regelt natürlich nichts. Also was macht das denn aus? Was steckt denn dahinter? Ist natürlich das Erfahrungen machen. Und um die zu machen, muss ich mich auch was trauen oder muss ich auch was ausprobieren, so wie Christina das eben auch schon gesagt hat. Ne? Mhm. Es ist eher spielerisch zu betrachten, auszuprobieren, Grenzen. Damit ich selbst weiß, wo meine Grenzen sind, muss ich ja auch mal an der Grenze gegangen sein. Sonst weiß ich ja auch gar nicht, wo fängt die denn an, wo hört die denn auf?
Ja.
Das heißt, ich muss da ja auch irgendwie Dinge ausprobieren, um ja überhaupt selbst rauszufinden, wo sind denn meine Grenzen. Und ich denke, das ist das, was man gewinnt mit dem Alter, ist das Wissen darüber, wo sind denn meine eigenen Grenzen.
Mhm. Ja, also sehr schön, dass du es nochmal sozusagen auch erwähnt hast, auch klar gemacht hast, dass es natürlich nicht ums Alter geht, sondern eher so um diesen Erfahrungsschatz, den man sich dann aneignet und einfach schaut, okay, ne, dass man sich so ausprobiert. Und spielerisch
genau.
Betrachtet, ja, cool.
Weil einfach auf den Stuhl setzen und warten, dass man alt wird, wird es nicht regeln. Ja,
klappt selten.
Ich finde, es geht auch einfach darum, dass man auch offen ist für das Ergebnis, egal was dabei rauskommt, und es vielleicht auch so unter der Brille betrachtet, egal wie es kommt, es wird schon gut werden. Weil selbst wenn der Typ das nicht akzeptiert und sagt, wir landen jetzt heute nicht in der Kiste, damit bist du für mich raus, dann heißt das Ergebnis für mich ja noch nicht, nur weil der Typ weg ist, ist das jetzt ein Misserfolg, sondern das kann ja auch heißen, okay, der hat sich von sich aus aussortiert, gut für mich. So der Klassiker, die Spreu trennt sich vom Weizen. Also nur weil der Typ weg ist, ist das nicht unbedingt ein schlechtes Ergebnis.
Ja, ja, genau, das stimmt. Es kommt ja auch irgendwie auf die eigene Beurteilung an. Oder man bezieht ja auch sehr viel so auf sich selbst. Oder was hat das jetzt irgendwie direkt mit mir zu tun? Damit hat es ja auch oft was einfach mit den anderen Menschen zu tun. Also das ist, glaube ich, in den zwischenmenschlichen Beziehungen sehr oft so der Fall. Wenn der Chef ein Arsch ist, hat das ja meistens auch nichts damit zu tun, dass man selbst einen Fehler gemacht hat, sondern manche Menschen sind einfach, ne? Jeder bringt ja so sein Päckchen mit. Das habt ihr auch eingangs erwähnt. Wir haben ja alle so ein paar Problemchen. Und ist beim Date auch so. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mann eine Frau kennenlerne und sie ist da total zögerlich und so, dann heißt es ja auch nicht unbedingt, dass der Fehler irgendwie bei mir liegt, sondern dass vielleicht auch sie da Blockaden hat oder irgendwie oder schlechte Erfahrungen gesammelt hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sozusagen sich so ein bisschen lockerer auch mit sich selbst umgeht, ein bisschen entspannter.
Das hilft auf alle Fälle. nicht alles direkt persönlich nehmen ist immer ein guter Tipp.
Ja. Ja gut, es klingt vielleicht für uns so selbstverständlich, aber ich denke, es gibt auch sehr viele Menschen. Und um ganz ehrlich zu sein, mir ging es früher sehr stark so, dass ich mir sehr viel zu Herzen genommen habe und alles auf mich bezogen hat, was irgendwie negativ war. Und alles, was positiv war, habe ich dann irgendwie
Den kanntest du nicht, ne?
Bitte?
Den kanntest
genau,
du nicht, ne?
Genau, denke mir so, ja, das kann doch nicht sein. was finden? Dann hatte ich auch letztens erst eine spannende Podcast-Folge dazu mit einem Mädel, was irgendwie auch sich gefragt hat, was finden denn andere an mir? Wie soll das, was gibt's denn da Attraktives, Mensch? Kann ich gar nicht verstehen. Und ja, dass wir uns selbst so ein bisschen bewusster werden, auch unseren Stärken und Schwächen einfach bewusst werden, zu schauen, hey, bin ja auch schon irgendwie als Mensch komplett. Ja, genau, kleine Abschweife.
Genau. Na, es geht ja auch nicht drum, dass das Endergebnis sein soll. Ich finde mich nur noch toll und ich bin absolut der Superstar hier auf der Welt, sondern es geht darum, sich ganzheitlich zu betrachten, also sowohl mit den eigenen Schwächen, aber auch mit den Stärken.
Ja.
Das ist auch das, was wir den Leuten immer wieder in Therapie sagen. Es geht nicht drum, dass sie jetzt auf einmal von der Denke wegkommen, ich kann überhaupt nichts, ich bin der letzte Mensch auf Erden, sondern eher, dass sie ihre Schwächen klar sehen, akzeptieren und daran arbeiten, aber auch ihre positiven Seiten, die ja jeder von uns auch hat.
Ja, versteht ihr das auch oder verstehst du das auch unter Selbstliebe, Christina? Also du hast es eben gerade schon sehr schön so formuliert, wo ich direkt dran gedacht habe, hey, das ist Selbstliebe, diese aufrichtige Beziehung zu sich selbst und nicht diese verblendete Selbstverliebtheit, die sozusagen, wo man sich selbst so selbst Märchen vorerzählt.
Genau, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Selbstliebe ist im Grunde genommen ganz eng verknüpft mit Akzeptanz, dass man irgendwo die guten, aber auch die schlechten Eigenschaften, die man hat, akzeptiert.
Mhm.
Also es geht nicht darum, alles toll zu finden, aber zu sagen, ich bin okay.
Schönes Statement auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch, ich sag mal, relativ neutral. Ich bin okay, so wie ich bin. Weder irgendwie besser als andere, noch schlechter als andere, sondern ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Ja.
Ja, und das Statement, also Ja, dein Podcast heißt zwar PS, ich liebe mich, aber ich glaube, das schaffen wahrscheinlich die wenigsten wirklich auch glaubhaft über sich selber zu sagen. Auch wenn das schön wäre, aber...
Ja, ich denke eben auch, weil es auch so negativ, also nicht negativ, aber ich glaube, viele oder einige Menschen verstehen darunter irgendwie auch sowas Falsches, so Selbstliebe, so too much, so... Wieso soll ich mich denn selbst lieben? Dann bin ich ja total der Egoist, ne? Und das ist ja auch wieder so ein negatives Wort. Und ich denke, viele trauen sich das auch irgendwie nicht. Oder räumen sich diesen Platz nicht ein. Oder wie ist da eure Erfahrung wirklich auch aus der Praxis? Trauen sich Menschen denn, weil du meintest ja eben auch, viele schaffen das ja gar nicht, trauen sich Menschen denn zu sich selbst zu stehen und sich zu akzeptieren oder tun sich damit so viele recht schwer?
Ist auch wieder die Frage, welche Menschen du fragst. Also wenn du jetzt die Menschen bei uns in der Klinik fragen würdest, ich glaube, da würden 9 von 10 sagen, nein, ich akzeptiere mich nicht. Wenn du jetzt allerdings so unser persönliches Umfeld fragen würdest, dann würde ich sagen, sieht die Bilanz schon wieder anders aus.
Ja, also was ich halt so spannend finde, auch deswegen gibt's auch den Podcast, ich sag mal so ein bisschen provokanten Titel, ich liebe mich so, what? ist eben, dass ich glaube, viele Menschen mögen sich schon selbst und wissen, was sie wollen und was sie wert sind und so. Aber ich finde das eben spannend in der Beziehung, dass dann oft so Sachen runterrutschen oder vielleicht auch Erfahrungen aus der Vergangenheit wieder hochkommen und man sich selbst dann oft eben zurücknimmt und diese Selbstliebe und diese Selbstwirksamkeit, die Selbstakzeptanz, dass man das leider manchmal zum Wohle der Beziehung eben so hinten anstellt. Dass man eigentlich weiß, okay, ich bin das wert, ich kann das und das, aber dass man dann in Beziehung oft so in so ein älteres Muster rein verfällt oder auch in den Glaubenssatz, hey, wir sind doch zusammen und da gehört es auch mal dazu, dass ich mich vielleicht auch öfter mal zurücknehme. Und das finde ich eben so problematisch, dass man in der Beziehung sozusagen diese Selbstliebe oder es schwerer fällt, so diesen Zugang zu sich selbst zu finden. Oder glaubt ihr, dass das eher so ein Problem, dass das viele nie gelernt haben, aber wenn sie es gelernt haben, schaffen sie das auch in der Beziehung?
Ich glaube, so einfach ist es nicht. Also wenn sie es gelernt haben, schaffen sie es auch in der Beziehung. Glaube ich, so einfach ist es nicht. Ich denke schon, dass es ein Problem ist oder was das Problem ein Thema ist, was sehr viele beschäftigt. Und es ist ja auch ein schmaler Grat sozusagen, ne? Also was ausgelotet werden muss. Wann in der Beziehung gucke ich auf mich und auf meine Bedürfnisse? Wann stelle ich die Beziehung in den Vordergrund? Das ist vermutlich ein schmaler Grat, der ständig auch ausgependelt werden muss und was nur funktioniert, wenn ich eben in Kommunikation trete darüber, würde ich sagen.
Sind wir beim Thema Kommunikation. ein Riesenthema, über das man einen ganzen Podcast machen könnte.
Genau.
Ja, aber schön, dass du es nochmal erwähnst, vor allem, ne, dass es auch nicht so gegeben ist, sondern dass es auch immer wieder so ein fortschreitender Prozess ist, dass man darüber reden muss und schauen muss, hey, wie ist es jetzt bei uns und wo stehen wir gerade?
Ja, und auch das Gespräch mit sich selbst führen, ne? Also genau das, diesen schmalen Grat zwischen berede ich es nur mit mir, berede ich es mit uns. Und beides ist wichtig, vermutlich.
Ich habe auch eben noch gedacht, ich finde, eigentlich ist dein Podcast-Titel eine total tolle Erinnerung, dass man sich das vermutlich immer wieder im Leben und auch gerade in der Beziehung regelmäßig sagen sollte. Ich liebe mich und nicht nur ständig dem Partner sagen sollte, dass man ihn liebt, sondern auch ja sich selber nicht vergessen sollte.
Ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ne, dieses ich liebe dich ist ja so ein Standardsatz, sag ich mal, und ist natürlich auch schön, weil man den anderen liebt, aber so ich liebe mich ist auch mal ganz interessant. Und vor allem, wenn ich den Satz nicht nur vom anderen höre, hey, er liebt mich oder sie liebt mich, sondern dass ich mir das halt selbst sagen kann. Das ist halt nochmal so wichtig, ne? Ja.
Ja, je länger man darüber nachdenkt, ein sehr, sehr gut gewählter Podcast-Titel.
Danke für die Props. cool. Ja, ihr zwei, genau. Ich danke euch schon mal bis hierhin für die tollen Tipps und so. Und ich denke, jeder, der jetzt hier mal reingeschaltet hat und damit vielleicht Probleme hat, kann sich da auf jeden Fall viel rausziehen und eben für sein Leben, für sein Beziehungsleben auch in Zukunft es einfach mal probieren, diese Grenzen zu setzen. Einfach mal zu schauen, hey, wie klappt das denn? Und ich glaube, oft sind wirklich sehr gute Veränderungen möglich. Man muss es halt wirklich mal probieren und diesen Schritt machen. Jetzt noch kurz zu euch zwei. Also, ihr beide seid absolute Profis auf eurem Gebiet. Und ich habe auf eurer Homepage gesehen, ihr beschäftigt euch auch vor allem mit Menschen, mit schwierigen Zeitgenossen. Lass es mich mal so ausdrücken. Mit was genau beschäftigt ihr euch jetzt nochmal genau in der Praxis und wer sozusagen kann zu euch kommen, wenn er jetzt denkt, hey, Christina, Sophia, das sind zwei super liebe, kompetente Damen, ich habe ein Problem, was ist so euer Angebot, sag ich mal?
Christina, du diesmal?
Gerne. Ja, also im Grunde genommen kann jeder zu uns kommen, der in irgendeiner Form schwierige Persönlichkeiten in seinem Umfeld hat, bei denen er irgendwo mit seinen eigenen Mitteln an Grenzen kommt und nicht weiter weiß. Also was wir nicht machen, ist eben so eine klassische Psychotherapie, wie es die beim Psychotherapeuten gibt. Aber wir beraten und wir coachen im Umgang mit solchen schwierigen Persönlichkeiten. Das kann, wie wir eben schon gesagt haben, der schwierige Arbeitskollege sein, das kann die furchtbare Schwiegermutter sein, das kann ein cholerischer, narzisstischer Chef sein. Also so Menschen, die man im Grunde genommen überall findet und die einen selber auch an persönliche Grenzen bringen, um nochmal das Thema Grenzen auch aufzugreifen. Genau, also ja, im Grunde genommen ist so die Zielgruppe in Anführungszeichen, an die sich unser Angebot richtet, wirklich breit aufgestellt.
Cool. Also ich finde es breit aufgestellt, aber so von der Thematik her finde ich das einfach klasse, weil es so, ne, ich meine, wir kennen im Prinzip alle so Menschen, aber so richtig fundiert beschäftigen tun sich ja wirklich nicht so viele damit. Auch so in die Richtung, weiß ich nicht, Psychologie oder Coaching, habe ich das zum Beispiel noch nie gelesen. Deswegen finde ich das so spannend bei euch, weil schwierige Menschen kennen wir irgendwie alle.
Genau, gutes Indiz ist immer, wenn man selber merkt, ich bin genervt. Dann hat man es mit einem schwierigen Menschen zu tun.
Und da kommen eben auch wir ins Boot, weil die meisten merken eben, ich bin genervt oder es macht mir regelrecht Bauchweh. Aber da fängt es dann schon an, dass die sich selber gar nicht verstehen. Wie sollen die dann erst verstehen, was beim Gegenüber los ist? Und da sind wir eben da und da kann man uns fragen um Beratung, Coaching, dass wir da helfen, drauf zu schauen auf den Fall, was ist bei dir los, was ist bei dem anderen los und warum hakt es?
Ja, cool. Also es ist auch ein bisschen, es geht auch tiefer und es geht ein bisschen ganzheitlicher, als jetzt nur zu sagen, okay, das Problem liegt beim anderen, löst das mal bitte.
Genau.
Und wie kann man euch am besten erreichen?
Ja, am besten geht man im Internet auf unsere Seite www.miss-verständnis-mit-ä.de. Da findet man auch ganz viele Blog-Einträge. Vielleicht wird da auch schon die ein oder andere Frage beantwortet. Und wenn nicht, dann gerne darüber in Kontakt gehen, uns eine E-Mail schreiben und dann antworten wir gerne.
Genau, und wir sind auch auf Instagram und Facebook natürlich vertreten, wie das im Jahr 2020 so sein sollte.
Stimmt.
Genau, Instagram, da haben wir uns auch kennengelernt, beziehungsweise ihr habt sozusagen den Schritt aber auf mich, seid einen Schritt auf mich zugegangen. Und ja, Instagram ist eine ganz tolle Plattform, um sich so zu vernetzen. Und ja, so kam auch im Prinzip dieser Podcast zustande, so um es ganz unkompliziert mal zu sagen.
Genau.
Schön. Jetzt bräuchte ich von euch beiden jeweils noch einen Tipp, auch wenn wir jetzt vielleicht schon mal durchgegangen sind, einen Tipp, den dich jemand wirklich mal mitnehmen kann, oder so ein Learning, was ich mitnehmen kann, wenn er sagt, ich habe Probleme, Grenzen zu setzen. Was sollte er oder sie unbedingt beachten? Wer will anfangen?
Ich fange an. Mein Tipp wäre eben selbst noch mal rausfinden, was sind denn meine Grenzen? Und das spielerisch rausfinden, ausprobieren. Und über die eigenen Grenzen überhaupt erstmal richtig klar werden.
Ja, also mein Tipp wäre, dass man sich bewusst macht, dass das Setzen von Grenzen nicht immer automatisch ein negatives Ergebnis hat, sondern dass man damit eher das erreichen kann, was man sich eigentlich tief im Inneren wünscht. Und dass man damit sogar vielleicht nicht nur sich was Gutes tun kann, sondern auch dem anderen.
Sehr schöner Schlusssatz. Super. Ihr zwei, ich danke euch vielmals für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und für das Podcast-Interview.
Ja, vielen Dank auch dir für die Einladung.
Wir danken dir, genau. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Gerne, hat mich gefreut, sozusagen mal zwei waschechte Expertinnen hier zu haben. Und genießt euren Tag noch und für alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, ihr habt eine Menge mitnehmen können. Es gab, wie gesagt, hier viele praktische Tipps. Ja, viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Und wenn ihr mehr von den zwei erfahren wollt, wie gesagt, besucht die Homepage oder schreibt mal auf Instagram. Ich würde sagen, wir sind draußen. Peace out.
Tschüss.